Hallo, servus, grüß euch.
Hallo.
Liebe FreundInnen.
Wir sind zu dritt.
Ja, wir haben heute wieder eine wunderbare Gästin hier bei uns.
Und wir freuen uns sehr.
Und zwar sitzt uns heute die liebe Jules Vogel gegenüber. Und ich glaube, wir werden heute über ein paar Dinge sprechen, über die wir im Podcast bisher noch nicht so oft geredet haben.
Schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich kurz mal vor.
Ich bin die Jules. Ich bin ebenfalls Content Creatorin, Podcasterin. Ich habe meinen eigenen Podcast Vogelperspektive und neuerdings auch mit meiner besten Freundin gemeinsam den Podcast ausgezogen. Auf Instagram bin ich seit 10 Jahren unterwegs.
10?
Unter Jules Vogel.
Wow.
Ja.
Wow.
It's been a while.
Congratulations.
Danke, danke. Da merkt man, dass man alt wird, ja. Genau, und ich spreche über verschiedenste Themen, vermeintliche Tabuthemen und versuche so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, versuche so ein bisschen die Instagram-große Schwester zu sein und über alles zu sprechen, was mich in meinem Leben so beschäftigt. Und das kann von sehr banalen Themen bis hin zu sehr tiefen Themen sein.
Sehr schön. Du machst es auch sehr gut. Mhm. Wir folgen dir alle gerne und ich glaube, ich folge dir auch schon seit 1000 Jahren. Ich habe jetzt gerade nämlich überlegt, wann ich die kennengelernt habe. Ich glaube, wir haben uns, oder ich habe die kennengelernt, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, weil du warst damals schon um einiges größer, unter Anführungsstriche, auf Instagram als ich. Aber ich glaube, wir haben uns damals bei die Adidas Runners zum ersten Mal gesehen.
Ich glaube auch.
Weil und ich glaube, das war 2016.
Ja, voll. Weil die Bilder habe ich letztens wieder angeschaut, weil ich gerade so ein bisschen wieder ins Laufgame einsteige. Und dann habe ich so über meine Laufanfänge in Wien nachgedacht und habe da so meine Bilder rausgesucht. Und da ist mir dann dieses eine Event oder dieser 10K-Run untergekommen. Und ich glaube, da wurden wir beide ausgestattet oder zumindest in der Zeit. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, so, oh, Babys. Und es fühlt sich nicht so lang her an.
Wurscht. Wir wissen, was du meinst. Aber es ist echt, also einerseits denke ich mir immer, das ist eigentlich, war das gerade, aber andererseits dann, wenn ich wieder die Fotos sehe und wenn ich mir denke, wo ich damals so war, dann denke ich mir schon, wow. Das war eine different Sophie und sicher eine andere Jules, als du heute bist. Also weil du hast dich auch sehr entwickelt in den letzten Jahren, auch was dein Content anbelangt, aber voll cool auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch, ich glaube gestern habe ich so in meinen ganz, ganz alten Bildern geschaut, weil ich bin so ein Mensch, der 100.000 Bilder am Handy hat.
Same.
Sehr gut. Ja, das ist immer so, boah, ich habe so viele Bilder, ich habe 20.000. So. Ja. Und das sind noch Bilder von, ich glaube 2014 und da hatte ich einen Screenshot von meinem damaligen ersten Blog und da habe ich so über meine Body Transformation geschrieben ich hatte wirklich, ich hatte so schlimme Gefühle, als ich das gelesen habe, weil ich mir dachte, welche Einstellung hatte ich damals bitte oder wie krass war Diet Culture noch in meinem Kopf verankert und ich habe das so rausgegeben, als wäre das so das Normalste der Welt und jetzt denke ich mir so, wow.
Ja.
Ich hoffe, es haben nicht so viele gelesen. I'm really sorry.
Ja. Ich habe auch für mein Buch wieder so meinen eigenen Content da so ein bisschen recherchiert habe, bin ja natürlich auf meine Detox-Tea oder wird das Skinny-Tea oder so, dieser Tea heißt, da habe ich einen Blogpost geschrieben drüber und auch nicht Body Transformation, aber ich habe auch mal über so meine verschiedenen Diätversuche oder welche Diät die jetzt gerade wieder anfangen oder welche Challenges und ich habe mir auch so gedacht, so, boah, Wahnsinn, also echt, wie viel Schaß da in dem eigenen Kopf ist.
Ich finde das aber so schön, haben wir uns letztens unterhalten, ich weiß es nicht, mit der Vivi war das, dass man eben nicht mehr dort ist, weil es gibt ganz viele Menschen, die in diesem Bereich, wurscht, egal welchen Bereich, sich bewegen und sich aber nicht weiterentwickeln.
Ja,
die immer noch dieselben Ansichten haben und immer noch das so internalisiert haben und nicht die Möglichkeit haben, sich entweder mit anderen Menschen auszutauschen und dadurch zu wachsen oder irgendwelche anderen Inhalte ausgespielt bekommen, sondern eben in ihrer eigenen Bubble gefangen sind. Und ich finde dieses Zurückschauen zwar einerseits immer sehr schockierend, aber auf der anderen Seite auch bestärkend zu sehen, hey, this was another me und ich habe das wohl gebraucht, um daher zu kommen, wo ich heute bin, aber ich bin heute wo ganz woanders und es fühlt sich urweit weg an. Also ich finde das irgendwie auch immer sehr bestärkend, sowas zu sehen.
Ja, stimmt, ja, voll.
Genau. Ja. Und wir waren ja irgendwie auch nur ein Abbild von dem oder ein Teil von dem, was in der Gesellschaft immer noch existiert. Ja, ich meine, du bist ja selber Expertin auf dem Gebiet gerade und beschäftigst dich so viel oder dein Content dreht sich auch so viel um genau das Thema. Und ich denke mir, wir waren ja nicht die, die jetzt so die treibende Kraft von der Diet Culture Bewegung waren, sondern haben eigentlich genau das gelebt, was uns immer vermittelt wurde. Ja. Und das fand ich auch eigentlich schön zu sehen, dass ich da überhaupt nicht mehr bin und mich gar nicht mehr mit dem identifizieren kann, was ich so damals von mir gegeben habe.
So, so schön, so wertvoll.
Ja.
Oh Gott. Jules, wir haben ja begonnen, jetzt unsere Gäste immer einen Satz zu fragen am Anfang der Folge. Und jetzt haben wir schon so viel gequatscht, jetzt muss ich kurz reingrätschen. Was bedeutet denn Achtsamkeit für dich?
Jetzt folgt eine kleine Werbeeinschaltung. Wir sprechen in der Folge ja ganz viel über Sexualität, aber wir kennen, glaube ich, alle auch Durststrecken. Egal ob in Filmen, auf Social Media oder in der Werbung, alle haben Lust, ständig, würde man meinen. Lass dich davon aber bitte nicht verunsichern. Abseits von Bildschirmen und Co. herrscht im Schlafzimmer quer durch alle Lebensphasen auch hin und wieder mal tote Hose. Das wird aber allzu gerne totgeschwiegen.
Besonders wenn es im Leben gerade stressig wird, viel passiert oder du viele Termine hast oder Selbstzweifel, kann sich das negativ auf deine Libido auswirken. Wenn der Körper damit beschäftigt ist, Energievampire zu vertreiben, dann bleiben wenig Ressourcen, sich um die Libido zu kümmern.
Passend zum Thema habe ich im Zuge der Female Power Kampagne von Sonnentor übrigens gelernt, dass Chili und Vanille schon seit Jahrhunderten als Aphrodisiaker eingesetzt werden. Hast du das gewusst, Astrid?
Nein, das habe ich tatsächlich nicht gewusst, aber ich liebe Chili. Ich habe auch schon mal gelesen, dass durch die Schärfe Endorphine ausgeschüttet werden.
Voll. Bei Vanille habe ich es aber nicht gewusst, aber angeblich hat Casanova Vanille schon in seine Liebeselixiere verwendet. Mm. Eben auch, weil dadurch die Produktion von Endorphine angeregt wird.
Auch Pfeffer, Zimt und sogar Petersilie sollen eine Rolle spielen. Sonnentor lädt uns dazu ein, mit ihren Kräutern unsere Female Power wachsen zu lassen. Die Natur hat nämlich die besten Rezepte, auch für lustvolle Momente.
Hol dir Inspiration, Rezepte und Wissen auf der Webseite von Sonnentor und stärke deine Female Power. Werbung Ende!
Ich glaube, für mich bedeutet es so sehr intensiv wahrzunehmen, was ich gerade mache und was gerade meine Gedanken sind. Und das habe ich im letzten Jahr echt ziemlich verändert oder in den letzten 2 Jahren. Ich habe begonnen, mehr zu meditieren. Das habe ich mir jetzt auch wieder mehr vorgenommen, weil es wieder ein bisschen nachgelassen hat. Mhm. Aber dadurch habe ich mal gemerkt, wie oft ich durch die Welt gehe und eigentlich gar nichts von meiner Umgebung sehe und gar nichts von meiner Umgebung höre. Und ich habe dann echt oft auch so Meditation Walks gemacht. Mhm. Und da ist sehr viel von diesem, die Fußsohlen am Boden wahrnehmen und den Wind und das, was man sieht. Also so mit allen Sinnen, die Dinge um sich herum wahrzunehmen. Und durch das ist mir mal aufgefallen, wie wenig ich das eigentlich mache und wie oft ich so in 1000 Gedanken bin, was irgendwie auch so ein bisschen der Selbstständigkeit, glaube ich, geschuldet ist.
Ja.
Der Kopf ist einfach nie ruhig und man hat immer irgendwelche Sachen im Kopf, auch gerade wenn man so seinen Alltag mit Instagram begleitet. Und seitdem versuche ich oft innezuhalten, das gelingt mir mal mehr, mal weniger und einfach mal zu schauen, okay, wo bin ich gerade, was spüre ich gerade, in welchem State befinde ich mich gerade und ich glaube, das ist so Achtsamkeit für mich und da merke ich auch einfach, dass mein Nervensystem dann auch mal wieder zur Ruhe kommt und nicht so nonstop on fire ist, wie es wahrscheinlich immer noch viel zu oft ist, aber zumindest werden die Momente mehr, in denen ich mich da ein bisschen selber runterholen kann.
Das ist voll schön, weil du auch direkt den Körper und die Psyche verbunden hast mit deiner Antwort. Also ich finde, das trennen wir auch ganz oft, so unsere psychische Gesundheit mit der physischen Gesundheit. Aber das ist wirklich so eins, sich in den Körper wieder reinzuholen, die Fußsohlen am Boden zu spüren. Das holt mich auch immer sehr runter.
Voll
wichtig, die Ebenen zu verbinden.
Hast du irgendwelche Tipps für Walking Meditations, wo man die machen kann? Oder dürst du da nur auf YouTube schauen?
Ich habe eigentlich die... Oh, wie heißt diese App?
Calm?
Nein.
Headspace,
danke.
So wie kennen Sie alle.
Ja. Haben Sie alle schon durchprobiert.
Ja, also ich nutze eigentlich immer Headspace für Meditation und habe das auch so ein bisschen für den Start genutzt, um so diese Guided Meditations zu machen, die ja auch einfach 3 bis 5 Minuten lang sind. Und das habe ich voll gebraucht, weil mich das extrem überfordert hätte, gleich so 10, 20 Minuten zu machen. Ja. Beziehungsweise tut es auch immer noch. Und manchmal brauche ich so diese Minimal Entry Barrier, um das überhaupt zu machen. Und da gibt es auch echt gute Walking Meditations, auch für Stadt oder für Natur. Und dann passt das auch ein bisschen mehr zum Surrounding. Und mit der Zeit fängt man eher an, das ein bisschen automatisierter zu machen, auch ohne die Anleitung. Aber die finde ich echt gut.
Cool. Danke, voll guter Tipp. Vielleicht sollte ich das mal wieder overloaden.
Ich hab's
lange Zeit gehabt und dann habe ich eine Zeit lang gar nicht mehr meditiert und dann habe ich es wieder gelöst.
Ist ja auch okay, man braucht ab und zu Pausen.
Ja.
Jetzt haben die Sophie und ich diesen Podcast seit 5 Jahren. Wie konnte es passieren, dass sich 2 Frauen in 5 Jahren niemals über das Thema Sexualität unterhalten haben?
Ja.
Das ist eigentlich arg.
Ja, ich glaube...
Das hat Jules Vogel dafür gebraucht. Ja.
Schön.
Arg, oder? Eigentlich haben wir uns nie darüber unterhalten, vor dem Mikrofon.
Na.
Why?
wahrscheinlich, weil immer nur sehr viel Scham auf diesem Thema liegt.
It's very
für viele Menschen. Yeah. Und deswegen sehr viele Leute nicht so gern drüber reden oder immer glauben, es ist irgendwas Schlimmes oder Verbotenes. Ich setze das gerade unter Anführungszeichen. Aber
wir haben auch von unseren FollowerInnen tatsächlich nie eine Frage in die Richtung bekommen, lustigerweise.
Nein, eigentlich nicht.
Was ich auch spannend finde. Mhm. Also es eigentlich dann wieder, die Community spiegelt halt auch das wieder, was du an Themen wiedergibst.
Ja.
Also ja, heute, 5 Jahre später, sitzen wir endlich da und sprechen mal ein bisschen darüber. Da kratzen mal an der Oberfläche, weil, wie wir haben schon im Vorgespräch besprochen, Sexualität an sich, da fehlt ja sehr viel drunter. Was passt da alles rein? Wir werden halt versuchen, heute ein bisschen was abzudecken. Aber ich schupfe gleich die nächste Frage in deine Richtung, Jules. Was bedeutet Sexualität für dich? Was fällt da drunter? Was gibt es da vielleicht für Bereiche? Weil du bist ja wirklich seit einigen Jahren, wahrscheinlich schon seit 5 Jahren auch, oder? Sprichst du sehr, sehr viel darüber auch auf Instagram?
Ja, ich glaube, seit 5 bis 6 Jahren, das kommt ungefähr hin. Ich glaube, das hat so mit meiner letzten Beziehung begonnen. Und die ist jetzt, also der Start dieser Beziehung ist fast 7 Jahre her. Ja, okay. Und am Anfang der Beziehung war das noch nicht so präsent. Mhm. Aber dann durch das Öffnen der Beziehung, da greife ich jetzt wahrscheinlich schon sehr, sehr vor, aber durch das Öffnen der Beziehung habe ich auch begonnen, ein bisschen mehr diesen offenen Diskurs auf Instagram anzuregen über Sexualität und über alles, was Partnerinnenschaft angeht. Mhm. Und damit habe ich dann auch gemerkt, dass das ein ziemlich großes Thema ist und eigentlich sehr viele Menschen sehr viel darüber sprechen wollen, aber sich das auch nicht so trauen, wie er auch sagt, oder dass das ein sehr großes Tabu ist. Mhm. Ich glaube auch, dass das voll das positive Zeichen für eure Community ist, dass sie eigentlich nicht danach fragen, wenn ihr den Raum nicht aufmacht, weil das ja dann so ein bisschen das Respektieren eurer Grenzen ist, was ich eigentlich voll schön finde. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn man den Mut aufbringen möchte, darüber zu sprechen, finde ich das super schön, weil es uns einfach alle so stark beschäftigt. Egal in welcher Hinsicht, ob das jetzt die eigene Sexualität im Sinne von sexuelle Freiheit oder das Ausleben von Sex ist oder ob es der Bezug zum eigenen Körper ist oder ob es die sexuelle Orientierung ist. All diese Bereiche brauchen, glaube ich, den offenen Diskurs, der einfach immer noch viel zu wenig stattfindet.
Wie hat sich das bei dir entwickelt, dass du dachtest, okay, ich würde auf Instagram drüber reden? Also war das irgendwie so von einem Tag auf den anderen, du hast gedacht, okay, du willst dieses Tabu jetzt irgendwie treffen oder brechen? Oder war das irgendwie, hat sich das irgendwie einfach entwickelt oder vielleicht durch Fragen von der Community?
Ich glaube, ich bin so ein bisschen immer schon ein Oversharer.
Ich glaube, also, das haben wir alle, die wir auf Instagram sind.
Ja, also irgendwie habe ich das, glaube ich, schon immer in mir, dass ich sehr gerne Sachen erzähle. Also natürlich nur in einem Rahmen, der okay ist. Also ich bin jetzt nicht die das Geheimnis von Freundin XY erzählt bekommt und dann direkt zur nächsten Person rennt, in dem Rahmen auf keinen Fall. Aber so über meine eigenen Dinge, die mir passieren, habe ich immer schon super, super gerne geredet und auch super offen. Und ich glaube, ich brauche das auch so. Also es sprudelt irgendwie so aus mir raus, auch in meinem FreundInnenkreis. Und das ist einfach so ein bisschen mein Ventil. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich, oder es kam so dieser Tag, an dem ich mir gedacht habe, eigentlich ist überhaupt nichts dabei. Und ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen in Q&As anfangen, drüber zu sprechen. Und das war jetzt gar nicht so ein bewusster Entschluss von wegen, ab heute ist das Thema Teil von meinem Content, sondern es war mehr so ein, okay, es fließt irgendwie so natürlich aus mir raus, also lasse ich das jetzt auch da in meinen Content einfließen.
Voll schön. Mhm. Und wie waren die Reaktionen aus deiner Community?
Voll gut. Ja. Also ich habe gemerkt, das hat einfach voll das Fass aufgemacht und dass so viele dann eben begonnen haben, dazu Fragen zu stellen und sich viele auch über die letzten Jahre so oft darüber oder dafür bedankt haben, dass ich darüber spreche und dass sie dadurch zum Beispiel auch einen ganz anderen Bezug zu ihrer eigenen Sexualität gefunden haben oder zum Beispiel auch zu ihrer sexuellen Orientierung gefunden haben und dass es so vielen geholfen hat, weil sie vielleicht anders als ich jetzt nicht diesen super offenen Freundeskreis hatten.
Ich finde ja auch, dass Sexualität und Feminismus ganz, ganz stark miteinander verbunden sind. Und ich glaube, dass das, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, bei mir zum Beispiel in meinem Umfeld oder meinem Upbringing irgendwie auch etwas war, was einfach nicht angesprochen wurde. Und ganz stark, glaube ich, dieses Schambehaftete trotzdem auch in dieses Unterdrücken und Frau klein machen reinfällt. Und ich glaube, das war so das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Auch in meiner Familie, da hat niemand drüber gesprochen. Meine Eltern haben nicht einmal physical miteinander, die haben sich mal angegriffen. Also ich hatte keine Berührungspunkte irgendwie damit oder irgendwas, wo ich mich beeinflussen hätte lassen können. Das heißt, ich musste das irgendwie alles selbst für mich entdecken. Und dann bist du nämlich 3-mal langsamer eigentlich, weil du halt auch vorsichtig bist und nicht weißt, okay, in welche Richtung darf das gehen. Und natürlich auch immer Frauen werden viel mehr geschämt dafür. Männer können irgendwie ihr Trophäenregal ganz offen und stolz tragen. Frauen sollten das lieber nicht so oft sagen. das war so ein bisschen meine ersten Berührungspunkte. Das heißt, wenn du das mal für dich entdeckst, ist das auch was total Empowerndes und Starkes eigentlich für eine Frau. Somit auch ein wunderschönes feministisches Thema, einfach Sexualität.
Voll. Wie war das bei dir, Sophie, wenn du drüber reden willst?
Also bei mir war es tatsächlich so, dass für mich das auch ganz lang ganz schambehaftetes Thema war. Also ich auch vor allem mit meinem Ex-Freund irgendwie, ja. es war ja da mein erster Freund, es war mein erstes Mal, es war irgendwie so, als irgendwie, ja, ich habe mir nie traut, irgendwie zu sagen, was ich gern will oder auch mit die Partner, die ich danach irgendwie gehabt habe. Das war irgendwie so, es war so, Sex war irgendwas, was der Mann immer so vorgeben hat. Und ich habe halt mitgemacht. Also es hört sich jetzt arg an, also es ist nie was gegen meinen Willen passiert, aber es war irgendwie so, ich habe mich nie traut irgendwie. Das
man macht halt mit, man schwimmt halt mit.
Und ehrlicherweise für mich hat es schon auch, und vielleicht hast du sogar einen Beitrag geleistet, die auf Instagram, auch, dass man da offener über das redet und man mehr drüber nachdenkt und auch eigentlich auch mehr merkt, okay, ich darf eigentlich auch mehr sagen, was ich will. Ja. Und in unserer Beziehung mit Mani und mir ist das sowieso, ich meine, unsere Beziehung ist darauf aufgebaut, dass wir kommunizieren. Deswegen war immer schon, wir haben auch über diese Themen immer schon geredet. Und das war für mich damals auch empowernd, dass ich gemerkt habe, er will auch, also er will auch, dass ich sage, was ich mag. Und das habe ich in vorherigen Partnerschaften irgendwie nicht so das Gefühl gehabt. Also dieses Gespräch wurde nie geöffnet.
Dass es die Möglichkeit überhaupt gab, darüber zu sprechen. Ja? Dass man irgendwie sich auch safe fühlt, oder?
Ja.
Dass man irgendwie nicht, dass man nicht gleich wieder abgeschnitten
wird. Aber ich finde es schon cool, einfach auch, dass jetzt einfach auch auf Instagram, TikTok, da einfach auch ganz viel drüber geredet wird, vor allem auch von Frauen einfach. Und das taugt mir voll. Ja. Also ich finde das cool und ich finde das auch voll wichtig für alle Mädels und auch Jungs natürlich, aber die jetzt halt kommen, die halt jetzt nur jünger sind, dass die ja mit dem schon aufwachsen, dass man einfach sagen darf, was man will und was man nicht will, vor allem auch. Das ist ganz wichtig.
Wie lief es bei dir? Wie war das bei dir, deine Reise damit?
Also ich glaube, ich bin sehr, sehr selbstbestimmt erzogen worden und auch sehr offen. Also meine Eltern haben eigentlich immer sehr offen über Sexualität geredet, auch schon im sehr jungen Alter. Ich glaube, letztes Jahr irgendwann habe ich eine Podcast-Folge mit meiner Mama aufgenommen.
Ja, stimmt. Ich wollte mir die noch anhören. Ich habe es nämlich gesehen im Verlauf und dann bin ich soweit, bin jetzt nicht mehr gekommen in der Vorbereitung.
Ja. Mama Vogel.
Ja, das ist echt geil. Das war echt richtig sweet, weil ich auch nochmal mit ihr über das geredet habe und wann so meine Aufklärung begonnen habe oder warum sie glaubt, dass ich so offen mit dem Thema umgehe. Und sie hat gemeint, dass ich vielleicht 3 oder 4 Jahre alt war, als sie mein Buch gekauft haben über Sex oder über woher kommen eigentlich Kinder. Also es waren so diese Aufklappbücher mit dem, zum Beispiel da ist ein Körper und dann hast du so die eine Schicht quasi zu den Organen und du siehst aber auch so, okay, so sieht ein Geschlechtsorgan aus und wenn du es aufklappst, so sieht es von innen aus. Also sowas so ein bisschen auf kindlicher Ebene so erklärt, wie ein Körper funktioniert, wie Babys entstehen, wie Babys nicht entstehen oder ich weiß nicht, ob das so abgedeckt war, aber auf jeden Fall war das damals schon Thema und auch so hat meine Mama eigentlich immer super offen mit mir geredet und auch mein Papa.
So cool.
Also als ich meinen ersten Freund hatte mit 15, ist mein Papa irgendwann mal in mein Zimmer gekommen und hat mir eine Packung Kondome gegeben.
Love it.
Und ist wieder rausgegangen. Natürlich war es mir irgendwie peinlich in dem Alter, also es ist eh klar.
Ja, das ist eh klar.
Aber es war trotzdem so ein guter Step, um zu wissen so, hey, das ist ein Thema, das voll okay ist und auch so der Umgang mit der eigenen Sexualität hat so seinen Raum. Und ich glaube, allein das hat schon einen großen Beitrag dazu beigetragen, dass ich jetzt so offen drüber sprechen kann.
So schön. Hast du da irgendwie mal mit deiner Community oder vielleicht auch mal was drüber gelesen, wie groß dieser Prozentsatz vielleicht ist oder wie viele Menschen das so erlebt haben oder eben anders, so wie wir es erlebt haben? Hast du dazu irgendwelche...
Habe ich ehrlich gesagt noch nie, aber das ist voll der gute Input. Der würde mich auch voll interessieren.
Wie viele Menschen tatsächlich von Anfang an irgendwie so einen Umgang mit Sexualität erleben durften.
Aber ich finde das zum Beispiel, das, was du jetzt zum Beispiel auch gesagt hast, voll wichtig, eben, dass man auch so kleine Kinder unter Anführungsstrichen schon auch mit diesem Thema irgendwie, also für dieses Thema sensibilisiert, vor allem auch Körper und was sind die Körperteile. Jetzt gar nicht nur, dass sie später mal vielleicht so wie du offener mit dem Thema Sexualität umgehen können, sondern auch deswegen, dass sie von Kind an halt halt einfach auch wissen, okay, was ist mein Körper, was darf mit meinem Körper passieren. Das hat man zum Beispiel eine Freundin von mir erzählt, die nämlich eben auch eine Tochter hat und sie hat gesagt, sie will einfach ihr Kind auch drauf schulen, dass falls irgendwas im Kindergarten oder irgendwo passiert, wo sie gerade nicht ist, dass sie auch artikulieren kann, wann was falsch ist, weil ganz viele Kinder ja das auch oft gar nicht dann verstehen, was ist da eigentlich passiert. Mhm. Also das ist extrem wichtig auf sehr vielen Ebenen. Mhm. Also voll cool, dass das deine Eltern schon gemacht haben.
Und generell glaube ich einfach, wenn du diese physische Ebene schon von Anfang an irgendwie mit einbaust, könnte ich mir auch vorstellen, dass es sich auch auf deine eigene Selbstbestimmtheit, deinen Körper, dein Körpergefühl einfach positiv auswirkt oder auswirken kann.
Ja,
wenn du einfach selber schon, wenn du selbstbewusster mit deinem Körper bist und ja, ich würde mir das wünschen, dass das irgendwie normaler wird, weil auch in der Schule, keine Ahnung, wie das bei euch war, wir hatten das, glaube ich, in meinen 8 Jahren Gymnasium hatte ich, glaube ich, eine Stunde, wo es irgendwie mal um Sexualität ging, also nicht jetzt im Fortpflanzungssinn, sondern wirklich, okay, was bedeutet Sex und
und alle haben die ganze Zeit nur gelacht.
Ja, das ist halt auch das Ding. Ja, voll. Ja. Das war bei uns leider auch so. Also dieser Effort war ja irgendwo da von der Schule, auch zum Beispiel jemanden von der AIDS-Hilfe einzuladen bei uns, um über Verhütung zu sprechen. Ja. Das fand ich auch cool, aber in dem Alter ist es einfach super schwierig. Oder ich weiß nicht, ob es dem Alter geschuldet ist oder der Sozialisierung, die größtenteils stattfindet.
Ja.
Aber das war genau das Gleiche. Es haben einfach alle sich so ein bisschen dafür geschämt und natürlich dieses Schamgefühl mit, wir lachen jetzt drüber und wir ziehen das so ein bisschen ins Lächerliche verschleiert.
Vielleicht war es cool, wenn du mal einen schönen Gang hast und über das reden würdest. Vielleicht ist es auch immer so diese Autoritätsperson, diese ödere Person, die irgendwie da halt, von der man das vielleicht auch gar nicht so annehmen kann.
Aber kennst du das, dass ihr irgendwie Angst habt vor Teenagern?
Ja, oh ja, oh ja.
Also, das kenn ich sehr gut.
Ich war jetzt auch nicht so das beliebteste Kind in der Schule. Also ich war immer so ein bisschen die so sich mit allen okay verstanden hat, aber jetzt nie so zu den Cool Kids gehört hat.
Same.
Und ich glaube, ich hätte ein bisschen Angst, dass ich nicht cool genug bin, was voll lächerlich ist, so als erwachsener Mensch.
Ich weiß genau,
aber
was du meinst. Ich habe einmal einen Schulworkshop geben müssen und ich war so nervös.
Ja. Ich kann mich erinnern.
Wie noch vor keiner, weiß ich nicht, Kabarettvorstellung, wurscht wo. Ich war nie so nervös wie vor diesem Schulworkshop, weil ich hatte 2 Klassen. Ich hatte einmal 16-, 17-Jährige und dann 14-, 15-Jährige.
Mhm.
Hilfe!
Mhm.
Also 14-, 15, die waren irgendwie noch sehr cute, aber 16-, 17, die haben mich dann natürlich, die haben mich natürlich auch verarscht und so. Mhm. Und ich wollte einfach nur weg. Ich war bodentutig auf. Ich will einfach raus.
Ja.
Und man will so sehr, dass sie dich cool finden.
Ja.
Und ich denke, eigentlich ist das komplett wurscht, ob die mich jetzt cool finden. Mhm. Ich will ihnen was mitgeben.
Mhm.
Also ich ziehe meinen Hut vor allen Lehrkräften auf dieser Welt.
Ja, voll.
Das ist dein Alltag. Hut ab.
Voll. Und wenn es dann eben mal über Sex reden muss und da aufklären muss, ist sicher wahrscheinlich nicht so einfach.
Wer ist denn für dich so Role Model? Ich meine, im Endeffekt, deine Mama hat wahrscheinlich sehr viel den Weg geebnet, aber welche Menschen haben dich auch dazu vielleicht inspiriert, dich mehr mit dem Thema Sexualität zu beschäftigen oder dich selbst mehr besser zu entdecken oder einfach dieses Thema ein bisschen mehr zu verfolgen? Oder waren das private Umstände?
Ich glaube, am Anfang waren es eher private Umstände. Mhm. Ich muss sagen, mein Ex-Freund hat da echt auch einen großen Teil dazu beigetragen, weil er so der erste Mensch war, der mich so ein bisschen in die queere Szene auch eingeführt hat, weil er einen eher queereren Freundeskreis hatte. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, da ist das Thema einfach auch viel präsenter. Oder man spricht viel mehr auch über verschiedene Beziehungsformen, über ganz offen über Sex, über sexuelle Orientierung, über dieses ganze Spektrum. Und das war für mich eigentlich so der erste Impuls, um da auch ein bisschen mehr mich mit meiner eigenen Sexualität auseinanderzusetzen. Oder nicht der erste, aber so der mir am meisten Veränderungen auch mitgegeben hat. Und dann später auf Instagram war es zum Beispiel auch der Kanal von Saskia Michalski.
Ja, stimmt.
Mhm. Also das kam so in der Zeit auch, in der ich auch begonnen habe, über offene Beziehungen zu reden, dass Saskias Kanal und Louis Kanal und damals noch in deren Polyamoren-Ehe, dass die mir eigentlich super viel mitgegeben haben und mir auch so ein bisschen wieder Mut gemacht haben, auch drüber zu reden. Und es war so ein bisschen, ich glaube, man hat sich so gegenseitig so ein bisschen gepusht. Und das hat auf jeden Fall geholfen.
Was glaubst du, warum es eigentlich so ist, dass in queeren Umfeld viel offener darüber gesprochen wird oder dass Menschen eine viel stärkere Verbindung zu ihrer Sexualität haben als, sag ich jetzt mal, in Heterokreisen, weil es ist so.
Ich glaube, man ist es gewöhnt, nicht reinzupassen. Das ist eigentlich richtig schlimm, aber man ist es gewöhnt, nicht der Norm zu entsprechen und irgendwo außen vor zu sein gesellschaftlich, dass es dann auch schon egal ist.
Voll spannend. Das war eine spannende Frage, aber eine spannende Antwort. Ja, ist arg, eigentlich.
Oh man.
Eigentlich wirklich traurig.
Voll. Also ich finde es total schön eigentlich, also ich finde es voll erstrebenswert, dass das dann so zu so etwas führt, weil das ja total schön und befreiend und empowernd eben ist, wie ich vorhin auch schon gemeint habe, aber schade, dass das so die Beweggründe sein können oder vielleicht auch sind.
Ich meine, ich glaube, das spielt auch bei offenen Beziehungen oder nicht monogamen Beziehungen voll stark mit rein, weil man sowieso eben keine Normbeziehung führt, dass man sich schneller mal damit auseinandersetzt, wie will ich eine Beziehung eigentlich gestalten, wenn meine Beziehung sowieso nicht in gesellschaftliche Normen passt. Und wahrscheinlich ist es genau dasselbe bei Sexualität, dass man nie oder das, was man so liest in Medien oder in Filmen sieht oder wo auch immer hört, ist nie das, womit ich zu 100% mich identifizieren kann. Also bin ich vor die Herausforderung gestellt, dass ich mich damit auseinandersetze, wie ist meine Sexualität, was mag ich, was gefällt mir, wie gestalte ich meinen Sex und das ist vielleicht die positive Art, das zu framen, dass man einfach kein Schema F hat, an dem man sich orientieren kann und deswegen so sein eigenes Schema kreieren muss.
Und da halt Social Media einfach auch so massiv irgendwie hilft, weil du dir deine Bubble suchen kannst und weil du da Menschen finden kannst, die sich in ähnlichen, in ähnlichen Themen wiederfinden oder die darüber sprechen einfach.
Auf jeden Fall.
Super wichtig, glaube ich, auch in dem Ganzen.
Und weil man sich dann einfach auch nicht so alleine fühlt und das ist einfach das Schöne irgendwie an Social Media, weil vor allem, weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du Dinge über Sexualität teilst, du teilst das einerseits, dass sie andere Leute ja nicht so alleine damit fühlen, aber andererseits kriegst du ja auch Rückmeldungen und dann fühlt man sich selber auch weniger allein. Das ist einfach dieses geile Geben und Nehmen an Social Media einfach. Also egal, um was für Themen es sich handelt, die halt so im breiten Spektrum oft nicht behandelt oder besprochen werden. Deswegen finde ich voll schön.
Weil du halt echte Personen auch, im besten Fall natürlich, echte Personen mitbekommst. Und bei dir ist es ja genauso. Du machst es mit so einem... Das ist alles einfach selbstverständlich und natürlich bei dir. Und das wird nicht irgendwie jetzt groß auf ein Podest gestellt oder irgendwie inszeniert, sondern das bist du. Mhm. Das sind deine Themen, so lebst du dein Leben. Und so kann ich quasi als Person das mitverfolgen und einfach sehen, mein Leben kann so ausschauen und es kann effortless sein. Und ich glaube, dass man eben echte Personen und nicht nur fiktive Personen in Serie, Fernsehen, wie auch immer hat, ist, glaube ich, nochmal viel bestärkender.
Ja,
auf
jeden Fall. Ich glaube, man teilt auch einerseits die Struggles und lässt Menschen daran teilhaben oder zeigt Menschen, okay, ich tue mir auch noch schwer damit, aber auf der anderen Seite spricht man auch schon über Themen, mit denen man vielleicht noch struggelt, aber man stellt sich selber so hin, als würde man nicht mehr damit strugglen, wenn es Sinn macht, um sich selber so zu bestärken. Also zum Beispiel, wenn man jetzt eine Unsicherheit hat mit seiner eigenen Vulva oder mit seiner Orgasmusfähigkeit, wenn man so sagen möchte. Und eigentlich hat man immer noch Momente, in denen man sich denkt so, fuck, warum funktioniert das bei mir nicht? Oder man hat Unsicherheiten mit seinem Körper, aber man spricht ganz offen drüber, so hey, Vulven sind unterschiedlich oder es gibt eine Orgasm Gap nach Gender und merkt dadurch selber oder erinnert sich selber immer wieder dran, so hey, das sind die Fakten und man internalisiert es dann viel mehr, obwohl man selber vielleicht noch gar nicht an dem Punkt ist, aber gemeinsam mit anderen kann man an dem Punkt dann besser hinkommen.
Mhm. Voll. Orgasm Gap, auch so ein Riesenthema, Jesus Christus. Mhm. Auch was, womit ich mich nicht beschäftigt habe, bis ich 25 war.
Ja,
voll. Es war für mich normal, einfach keinen Orgasmus zu haben. Also wie du sagst, auch dieses, man schwimmt halt so mit dem Mann, passt schon, wenn es für ihn gepasst hat, passt für mich auch. Ist eigentlich verrückt. Und man hat aber das Gefühl, man ist eigentlich eine selbstbewusste Frau, die eigentlich ein sehr aufgeklärtes, gleichbestimmtes Leben führt. Ja. Und in diesen Dingen ist es trotzdem immer noch ein anderes Thema, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, dass es ganz vielen Menschen oder wahrscheinlich weiblich gelesenen Personen einfach so geht.
Ja.
Weil eben nicht drüber gesprochen wird. Und weil du auch oft, ich finde auch in eigenen Freundeskreisen und nicht einmal das schaffst, darüber zu sprechen, weil du eben Angst hast, bin ich jetzt die Einzige oder werde ich vielleicht ausgelacht oder finden die das komisch, wenn ich jetzt plötzlich das Thema Sex aufmache oder
ja, in meinem Freundeskreis ist es auch so, dass es gibt manche Personen, mit denen kann ich drüber reden und manche Personen nicht. Also es ist so, aber da muss man irgendwie immer so einig spüren, wie fühlt sich der andere, wie fühlt sich die andere Person damit, weil in manche Konstellationen passt es nicht und dann will ich das auch nicht einfach öffnen, weil ich dann irgendwie, man hat dann halt irgendwie Angst, dass man dann auch eine Grenze überschreitet, vielleicht mit der Person.
Ich meine, man könnte einfach drüber, also man könnte ja fragen eigentlich. Sagen, ist es jetzt okay für dich, wenn ich mich öffne? Ich habe irgendwann angefangen, wie mit allem in meinem Leben. War einfach drüber. Ich bin dann im Endeffekt auch Oversharer. Ich denke mir einfach, ich rede jetzt drüber. Ja. Und ich habe bisher eigentlich immer nur positive Erfahrungen damit gehabt. Egal bei welchem Thema. Ich habe es einfach mal gedroppt, weil ich wollte darüber sprechen. Und das hat auch teilweise meine Freundschaften eigentlich gestärkt. Weil es irgendwie so ein, geil, wir reden jetzt drüber. Hämorrhoiden zum Beispiel. Ich habe mit 25 Hämorrhoiden gehabt, habe das erste Mal gedroppt in meinem Freundeskreis und alle waren so, ja, ja, voll, ich auch. Und ich dachte mir, ah, cool, dass wir darüber sprechen.
Ja, voll.
So, schön. Voll. Ich habe mich überhaupt nicht getraut, das anzusprechen. Ich dachte mir, ich bin viel zu jung, sowas zu haben. Und so hat es dann den Lauf genommen, einfach mal zu droppen und zu schauen, was so passiert, wie die Reaktionen so sind. Und oft, eigentlich, also in meinem Fall war es eigentlich immer positiv, weil die meisten dann erleichtert sind, dass irgendwer dieses Eis bricht.
Ja, das stimmt. Das
sind ja deine closest people, was sollen sie machen eigentlich?
Im Endeffekt eh. Aber das ist halt einfach auch so, glaube ich, meine Unsicherheit teilweise damit, dass ich halt einfach dann auch nicht das von mir aus sagen will. Ich glaube, in unserer Freundschaftsbeziehung hast das auch du zum ersten Mal gedroppt. Also.
Das weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr.
Ja, wirklich? Doch, ich glaube in Sydney, ja.
Ah, Sydney. Ja, so schön. jetzt, vielleicht haben wir das schon irgendwie angeschnitten ein paar Mal, du hast von deiner Beziehung gesprochen, die so das ein bisschen bei dir verändert hat. Magst du vielleicht mal kurz anschneiden für die Menschen, die dir nicht folgen, die es ab jetzt ändern sollten, by the way, wie das denn so gelaufen ist, wie war das in deiner Beziehung, wie ist deine Reise dann weitergegangen?
Also ich roll das mal von Anfang an auf. Ich hatte meine erste Beziehung von 15 bis 20 und dachte mir dann eigentlich, okay, ich lebe jetzt mal mein bestes Single-Life und jetzt will ich mal daten, weil mein erster Partner auch mein erstes Mal war. Und ich mir gedacht habe, ich möchte eigentlich mehr Erfahrungen machen. Und war dann ein halbes Jahr Single und dann habe ich meinen Ex-Freund kennengelernt.
Das ist immer so, wie es meistens
classic,
passiert.
Classic, ja. Und in der Zeit haben wir eigentlich beide gar keine Beziehung gesucht und waren aber eigentlich ab dem ersten Date richtig verliebt ineinander und wussten so, okay, egal welchen Effort wir da jetzt reinstecken, dass es nicht in einer Beziehungsrichtung läuft, das würde sowieso, ja. Und vor allem noch so Anfang 20, ich finde, da geht man auch noch viel naiver in Beziehungen rein und ist einfach so, ah ja, ich bin voll verliebt, also bin ich jetzt mit der Person bald zusammen. Und es ist gar nicht so, welche Vorstellungen hat man eigentlich fürs Leben, passt das überhaupt zusammen? Es ist einfach so, okay, wir haben Gefühle füreinander, passt.
Beziehung. Ja, weil das Leben, also das Erwachsenenleben unter Anführungsstrichen eh nur so weit weg ist, dass alles wurscht ist.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben aber trotzdem eigentlich von Anfang an offen über unsere Vorstellungen geredet, auch was so Erfahrungen machen angeht. Und bei mir war das auch die Phase, in der ich mich das erste Mal mit meiner Sexualität ein bisschen mehr beschäftigt habe. Es ist immer irgendwo da gewesen, dass ich mir gedacht habe, ich habe schon auch Interesse an Frauen oder ich würde schon auch gerne mal Erfahrungen mit Frauen machen. Aber ich habe dem nie so viel Raum gegeben, auch alleine, weil ich immer in einer monogamen Beziehung war. Und dann haben wir nach einem halben Jahr mehr oder weniger beschlossen, unsere Beziehung zu öffnen. Anfangs sehr, sehr, ja, sehr, sehr gradually. So, okay, wir dürfen mit anderen beim Feiern rummachen oder es ist okay, mal auf ein Date zu gehen. Und es hat sich einfach so nach und nach entwickelt und wir haben nach jedem Schritt der Öffnung immer geschaut, wie es sich füreinander anfühlt oder wie es sich für die andere Person anfühlt. Wichtig. Und im Endeffekt hat es wahrscheinlich so ein Jahr gedauert, bis wir die Beziehung tatsächlich als offene Beziehung bezeichnet haben. Und als es dann Fakt war, habe ich auch begonnen, auf Instagram drüber zu reden, habe mal so ein bisschen einfließen lassen, so, ja, wir sind jetzt nicht so die eifersüchtigsten Menschen.
Ja, sehr gut.
Und so hat der Diskurs dann eigentlich begonnen, dass Leute dann auch gefragt haben, so, ja, was heißt das für euch, wo sind eure Grenzen? Und dann irgendwann habe ich das einfach gedroppt, so, hey, wir sind in einer offenen Beziehung. Und dann ist das auch immer mehr zum Thema geworden.
Wie war da das Feedback von deiner Community?
Ich glaube, sehr überrascht oder noch sehr überfordert. Ich finde, das war auch noch eine andere Phase, also vor 5 bis 6 Jahren.
Das war eine andere Zeit.
Ja, voll. Also da, ich kannte selber gar keine Menschen, die in Polybeziehungen waren, gar keine Menschen, die in offenen Beziehungen waren. Es war irgendwie so ein Mysterium aus irgendwelchen Hippie-Community-Kommunendokus und ansonsten kannte ich das Konzept einfach nicht.
Ja.
Oder das war eher so bekannt als, okay, das machen Menschen, wenn ihre Beziehung wirklich im Arsch ist.
Und das ist eigentlich auch so arg.
Ja, voll. Und ich meine, das Stereotyp gibt es ja immer noch, dass man sagt, okay, Menschen öffnen ihre Beziehung nur, weil die Beziehung eh schon quasi vorbei ist und man hält noch dran fest und sucht nur eine Ausrede, um mit anderen Sex zu haben. Und das ist es ja offensichtlich überhaupt nicht. Ja. Die Fälle gibt es auf jeden Fall. Aber das war damals so das Einzige, was ich auch kannte unter offener Beziehung.
Darf ich kurz nur fragen, weil du hast jetzt einmal Polybeziehung und einmal offene Beziehung gesagt. Gibt es da einen Unterschied?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Also offene Beziehung kann natürlich auch jeder definieren, wie er oder sie das möchte. Aber da ist oftmals nur die sexuelle Exklusivität nicht gegeben. Mhm. Das heißt, manche legen es fest, dass sie auf ein Date gehen mit anderen, manche legen es fest, dass sie Menschen auch länger daten können, aber es geht eigentlich eher um den sexuellen Aspekt.
Mhm.
Und Polybeziehungen können auch ganz unterschiedlich sein. Es können mehrere Menschen sein, die alle miteinander in Beziehung sind, aber auch tatsächlich mit Gefühlen oder mit einem Commitment quasi. Mhm. Oder es kann auch sein, dass nur eine Person zwei verschiedene Menschen datet oder mit zwei verschiedenen Menschen in einer Beziehung ist. Mhm. Und es ist dann eher die Beziehungsebene und die emotionale Ebene, die über die sexuelle Ebene hinausgeht. Mhm. Genau. Und nicht zu verwechseln mit Polygamie. Das wird auch oft so in einem Atemzug genannt.
Das hast du ja letztens gehört, auch dass du den Begriff so beschrieben
hast. Ja, voll. Spannend. Also Polygamie ist ja die Vielehe und die ist in Mitteleuropa verboten.
Ja, stimmt, das wird auch ganz oft gedroppt. Mhm. Ja. Weil sie hat irgendwie erklärt, dass also Monogamie, das setzt sich irgendwie zusammen aus Ehe, also Einzelehe, glaube ich.
Genau.
Und Polygamie, also Gami ist Ehe. Mhm. Dass das auch oft falsch verwendet wird,
Polygamie ist ja oftmals auch ein sehr patriarchal geprägtes Konstrukt.
Voll.
Und die Vielehe geht quasi von einem Mann aus, der viele Frauen hat. Mhm. Und das ist ja bei Polyamorie absolut nicht der Fall. Im besten Fall ist es eine ethische Nicht-Monogamie, bei der alle Parteien miteinander kommunizieren und auf Augenhöhe miteinander verkehren.
Ja.
Genau.
Jetzt haben wir dir ein paar Mal unterbrochen. Willst du noch weiterreden über deine Reise? Sorry.
Ich glaube, so viel gibt es dazu eh nicht mehr zu sagen. Also durch die offene Beziehung haben wir quasi begonnen, auch offen über Sex zu reden und haben auch zu der Zeit schon einen Freundinnenkreis gehabt, der immer noch besteht, in dem sehr offen über das Thema gesprochen wurde und sind dann auch tatsächlich von einer offenen Beziehung in eine polyamore Richtung übergegangen und haben dann auch eine polyamore Beziehung geführt mit meiner jetzt besten Freundin. Und irgendwann sind wir dann wieder auf eine eher platonische Schiene gekommen und es hat für alle irgendwie besser gepasst. Und dann auch gegen Ende der Beziehung hatten wir eine weitere polyamore Beziehung, die aber quasi, um das jetzt nochmal quasi zu zeigen, dass es auch unterschiedlich sein kann oder um diese unterschiedlichen Modelle nochmal darzustellen, da hatte dann mein Ex-Freund nur eine weitere Beziehung, ich hatte aber keine Beziehung zu der Frau, genau.
Wenn ihr das genauer noch hören wollt im Detail, könnt ihr euch natürlich die erste Podcast-Folge anhören von Jules, die jetzt eben ausgezogen, also vom neuen Podcast. Mhm. Da hat man noch ein bisschen besser die Vorgeschichte dazu.
Genau.
Können wir sehr empfehlen.
Dankeschön.
Welche Herausforderungen hast du oder vielleicht auch Kritik hast du aufgrund von deiner Offenheit über das Thema eben Polybeziehung, offene Beziehung vielleicht auch gekriegt? Und wie gehst du damit um?
Ich habe eigentlich wenig direkte Kritik bekommen. Mhm. Es ist mehr hinter meinem Rücken, glaube ich.
Lieben wir.
Ich krieg's mehr mit über meine Mama eigentlich. Das hat sie mir
über
erzählt,
dass
dass so im Dorf so ein bisschen so der Dorf-Gossip ist on. Und das ist natürlich irgendwo zu erwarten, wenn man Menschen einfach mit einer so anderen Weltanschauung konfrontiert, beziehungsweise nicht mal konfrontiert, sie konfrontieren sich ja selber damit, weil das ist ja ihre Entscheidung, ob sie meinen Content konsumieren oder nicht. Aber das war mir auch relativ klar und darüber kann ich auch voll gut hinwegsehen. Was mich persönlich mehr betrifft, ist, glaube ich, die Sexualisierung, die einfach mitkommt, wenn man als Frau offen über Sexualität spricht oder offen mit seinem Körper oder auch mit Nacktheit umgeht, dass so dieses "Ich spreche offen drüber" verstanden wird als "Jeder darf jetzt alles von mir verlangen auch und ich habe gar keine Grenzen und man darf mich sexualisieren oder man darf meinen Körper sexualisieren" und dass da einfach so ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, dass sehr stark das Feingefühl der Menschen fehlt, wo da auch die Grenzen liegen und welchen Raum ich aufmache und welchen Raum sie aufmachen dürfen.
Ja. Super, super wichtig, dass du das auch noch ansprichst, weil ich glaube, generell die Sexualisierung wird dann oft in das Thema Sexualität mit reingegrätscht und das ist ja etwas, was ich frei entscheide als wurschtwerblich gelesene Person, als Mann, ist komplett egal, dass man das. Also ich glaube, es passiert wahrscheinlich Frauen mehr als Männern, möchte ich jetzt mal einfach so behaupten.
Ja.
Weil man das ja tatsächlich auch wieder anerzogen bekommt, weil du auch anerzogen bekommst, welche Körper werden dargestellt, wie werden Körper dargestellt. Ich habe auch vor einiger Zeit mal gelesen, auch wie Frauen erzählt werden in Filmen, also allein die Kameraperspektiven.
Voll.
Wie Frauen zum Beispiel das erste Mal präsentiert werden in einem Film. Da hast du gleich mal den Bodyscan.
Ja.
Das hast du bei Männern so nicht. Also allein die Erzählform, wie Frauen bis heute sexualisiert werden in den Sachen, die wir konsumieren, in, weiß ich nicht, Coverfotos auf Magazinen. Also all das ist so normalisiert, dass Frauen so dargestellt werden und Männer eben nicht.
Mhm.
Und das heißt, wie du sagst, also wir sind natürlich total davon geprägt, es ist internalisiert, dass wir das teilweise auch gar nicht mitbekommen. Ich bin mitten in meinem Awakening immer noch.
Voll.
Es platzen tagtäglich fast irgendwelche Seifenblasen. Ich denke, Ja, voll Sinn. Voll. Ja. Scheiße, es ist so normal und es ist eigentlich ein stetiges Entwickeln und Wachsen und irgendwie Realisieren von all diesen Dingen, denen man selber halt einfach ausgesetzt war.
Ja, ich habe das auch im letzten Jahr ähnlich durchgemacht und habe mich sehr, sehr viel mit dem Male Gaze beschäftigt, habe auch dazu eine Podcast-Folge aufgenommen, die relativ lang ging, und für mich war der Male Gaze auch sehr stark zusammenhängend mit meiner eigenen Sexualität oder sexuellen Orientierung, weil ich so gemerkt habe, dass ich ganz, ganz oft mich nur zu Männern hingezogen fühle, weil sie mich interessant finden und weil ich die Bestätigung von ihnen bekomme.
Ja.
Und das war für mich so ein mind-blowing Moment und im Zuge dessen habe ich dann auch echt begonnen zu hinterfragen, wie oft in meinem Leben habe ich mich eigentlich zu Männern hingezogen gefühlt. Mhm. Weil ich bin schon davon ausgegangen, sehr lange Zeit, okay, ich fühle mich größtenteils zu Männern hingezogen und hin und wieder auch zu Frauen. Und mittlerweile ist es komplett das Gegenteil. Mhm. Also ich würde sagen, ich sehe mich viel mehr mit einer Frau an meiner Seite oder ich sehe mich viel mehr Frauen daten.
Ja.
Und hin und wieder kann es sein, dass ich irgendeinen Mann attraktiv finde, aber das kommt eigentlich viel seltener vor. Und ganz oft war es ein, oh, das löst jetzt irgendwas in mir aus, dass ich die Bestätigung von einem Mann bekomme.
Ja.
Und ich merke es auch in Alltagssituationen, dass ich mich so stark am Male Gaze orientiere, auch bei Männern, die ich nicht interessant finde oder bei denen es mir egal ist, ob sie mich gerade attraktiv finden oder interessant finden, aber ich versuche mich trotzdem so ein bisschen zu beweisen, was kein Wunder ist, weil wir einfach so sozialisiert werden, aber diese Erkenntnis war trotzdem echt erschreckend.
Ja, es ist schier, weil man glaubt dann von sich, okay, ich bin eh aufgeklärt, ich bin eh offen, ich bin mir eh all dieser Dinge bewusst, aber wir kämpfen dagegen so eine Kraft eigentlich an über ein jahrhundertelanges Konstrukt oder altes Konstrukt, dass man ja tagtäglich irgendwie immer wieder neue Sachen entdeckt.
Mhm.
Was ja schön ist. Es ist ja auch schön, dass man irgendwie sich so weiterentwickelt. Und wie gesagt, am Anfang der Folge haben wir schon drüber gesprochen, ist ja schön zu sehen, dass man auch Schritte gegangen ist und sich dessen bewusst wird.
Aber ich habe halt einfach auch immer das Gefühl, dass das so vor allem in unserer Bubble ist. Und ich habe das Gefühl, dass so viele Leute sich überhaupt nicht über das Gedanken machen. Und das tut mir dann oft so leid, wenn ich das dann merke, dass andere Leute das gar nicht auffällt. Und dann will ich immer hingehen und die mal kurz rütteln und sagen, checkst du das jetzt gerade nicht? Aber ich meine, ist eigentlich dumm von mir, weil im Endeffekt, ich weiß auch, glaube ich, oder mir sind auch ganz viele Sachen einfach nicht bewusst. Bei mir fallen auch jeden Tag so Schalter, wo ich mir denke, so, boah, das gibt es einfach nicht.
Wo sich andere Menschen denken, ich will die so viel schütteln.
Ja, ja. Voll, stimmt. Datest du gerade?
Ja.
Punkt.
Okay.
Also ich date eigentlich, oder ich habe jetzt eigentlich eine Dating-Phase, die immer noch irgendwie andauert, seit September. Es ist aber so eine ganz eigene Art von Beziehung, würde ich sagen, die voll schön ist auf ihrer Ebene. Und ich würde auch sagen, das zählt bei mir auch zu Polyamorie dazu, dass es so viele verschiedene Arten von Beziehungen gibt und jede auf ihre Art und Weise existieren kann. Es ist jetzt keine Beziehung, in Anführungszeichen, im klassischen Sinne, aber auch trotzdem voll schön. Und ich bin auf Hinge unterwegs und habe mir jetzt vorgenommen, auch wieder ein bisschen mehr auf Dates zu gehen, weil meine Laune dafür war im Winter wirklich non-existent.
Kann ich verstehen.
Und ja, jetzt langsam merke ich so, okay, ich habe schon Lust, auch wieder mal rauszugehen oder neue Menschen mal kennenzulernen und mich da in irgendwelche Abenteuer und Crushes zu stürzen, weil ich das eigentlich immer sehr schön finde. Ja.
Wie geht's dir da damit, weil du ja eben auf Instagram sehr offen drüber redest, kommst du da, also bist du da oft in Kontakt mit Leuten, die da dann vielleicht schon folgen oder die dann sagen, hey, du bist doch die von Instagram oder so, ist das dann unangenehm?
Unangenehm per se nicht, aber ich versuche es irgendwie, wenn es geht, zu vermeiden, weil ich merke, dass es keine gute Ausgangslage ist, glaube ich.
Weil die andere Person halt schon viel mehr über die weiß, als du über
voll.
Sie. Gell?
Und auch für die andere Person ist es, glaube ich, schädlich oder kann es schädlich sein, weil sie gar kein objektives Bild sich über mich machen kann, sondern vielleicht schon so eine vorgefertigte, super hohe Meinung über mich hat und denkt, boah, die ist so toll. Also im besten Fall.
Sicher immer so.
Ja. Und ich denke mir, das ist halt auch nicht fair der Person gegenüber, weil wir uns gar nicht auf Augenhöhe kennenlernen können. Und ich weiß es ja, wie es bei mir ist, wenn ich Leute cool finde, die ich über Instagram kenne oder wenn ich jetzt irgendwelche Online-Crushes habe, dann denke ich mir so, ich kann gerade überhaupt nicht objektiv beurteilen, ob ich die Person wirklich cool finde oder wirklich mag. Und vor 2 Jahren hatte ich mal eine Dating-Phase und habe 3-mal eine Frau auf ein Date getroffen und wir haben am Anfang darüber geredet, dass ich Content-Creatorin bin und sie hat mich nach dem 3. Date immer noch nicht gefragt, wie eigentlich mein Instagram-Account ist und hat dann gemeint so, ja, nur, dass du weißt oder dass du dich nicht wunderst, ich frage dich bewusst nicht danach, weil ich möchte nicht mehr von dir erfahren, außer du erzählst es mir. Und das fand ich voll schön und das hat mir damals auch so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich davor gar nicht so sehr drüber nachgedacht habe oder nicht in der Form drüber nachgedacht habe. Und da habe ich mir gedacht, das stimmt eigentlich voll und ich finde es richtig schön, dass sie das so sieht. Voll und cool. Mich fragen hin und wieder auch Menschen auf Instagram so, wärst du mal bereit, FollowerInnen zu daten? Und ich glaube, es wäre eben zu 99% wäre die Antwort leider nein, weil das einfach schwer funktionieren kann.
Ja.
Ja.
Ich glaube, die Gefahr ist auch viel höher, dass man dann enttäuscht wird oder eben enttäuscht vielleicht, weil man eben immer diese extrem hohe Meinung hat, weil man eben vielleicht nur eine Art von Mensch, diesen Menschen dann so irgendwie vorzeichnet und glaubt,
so eine eigene Version halt einfach baut, gell?
Eben
so
voll
ist sie wahrscheinlich.
Selektive Wahrnehmung dann halt einfach
auch. Und ich denke mir, es ist ja auch voll langweilig. Also wenn ich jemanden das erste Mal auf ein Date treffe, dann kann ich ja drüber sprechen, so hey, ich war im Februar in Bali und dort habe ich die und die Geschichten erlebt oder dort war ich da und da. Und wenn mir jemand schon folgt, dann weiß die Person das ja schon alles. Also ich weiß nicht, was soll ich dann noch erzählen? Ich erzähle ja alles auf Instagram. Ich habe nichts mehr zu sagen.
Ja, stimmt.
Nein, das ist nicht, aber deutlich weniger Geschichten auszutauschen oder die Person langweilt sich auch, weil sie denkt, ja, weiß ich eh schon.
Erzähl mir was Neues.
Ja.
Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, man hat im besten Fall diesen Entschluss gefasst, sich aus einer Beziehung zu lösen oder sich irgendwie einfach in seiner Sexualität ein bisschen mehr auf sich selbst konzentrieren zu wollen und steigt wieder ins Dating-Game ein. Hast du vielleicht irgendwie Tipps, wie man darauf achten könnte, dass sich das nicht wieder in altbewährte Muster rein verfährt? Also was sind Dinge, worauf man vielleicht achten könnte, dass man in einer nicht toxischen Beziehung landet?
Finde ich voll die spannende Frage, weil ich auch diese Realization während meiner letzten Beziehung hatte, dass ich auch am Anfang eigentlich viel zu wenig drüber gesprochen habe, was meine Bedürfnisse sind, was ich mag, was ich gerade nicht mag. Und es ist ja einfach auch tagesabhängig. Also es kann ja an einem Tag kann es ja sein, dass man die sexuelle Vorliebe hat und am anderen Tag kann es die sein. An manchen Tagen will man vielleicht sanfter angefasst werden als Beispiel und an manchen weniger sanft. Und ich habe das am Anfang viel zu wenig kommuniziert und als ich dann begonnen habe, das zu kommunizieren, hat das eine ganz schwierige Dynamik reingebracht.
Klar.
Weil auf einmal war es so, also das war immer so, aber du hast es nie kommuniziert und das ist ja auch für die andere Person mega blöd, weil sie hat dann ja Dinge gemacht, die man potenziell jetzt nicht ideal fand in dem Moment. Und es ist für beide Seiten eigentlich sehr schwierig. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall irgendwie versuchen von Anfang an die Bedürfnisse zu kommunizieren, die man hat. Und ich glaube, davor muss auch mal passieren, dass man die Bedürfnisse überhaupt kennt. Und der Prozess kann, glaube ich, nur mit sich selber stattfinden. Also vielleicht auch, bevor man datet, sich auch einfach mal mehr mit dem auseinandersetzen, mehr mit dem eigenen Körper auseinandersetzen, masturbieren, darauf achten, was gefällt mir, was erwarte ich mir irgendwie auch oder was fühlt sich für mich einfach gut an. Und nur dann kann man das ja auch anderen Menschen kommunizieren und auch einfach sich sehr bewusst darüber sein, wann vielleicht Machtstrukturen auch stattfinden im Dating. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch schwierig am Anfang, weil man einfach so sozialisiert wird oder so dran gewöhnt ist, dass diese Machtstrukturen gerade in heterosexuellen Beziehungen existieren. Und sehr genau darauf achten, kommuniziert die Person mit mir auf Augenhöhe und dann früh genug auch einschreiten und vielleicht auch dann immer mehr und mehr die Signale erkennen oder auch schon vom Profil, das man sieht, erkennen, so okay, könnte das passen, haben wir da ähnliche Werte, werde ich da respektiert als Mensch. Ich glaube, das braucht viel Feingefühl, aber auch einfach viel Erfahrung und auch da ist es okay, Fehler zu machen, in Anführungszeichen. Es ist okay, auf schlechte Dates zu gehen, die man nach einem Date abbricht oder während dem Date abbricht und mit denen man sich nie wieder treffen möchte und da auch einfach geduldig mit sich selbst sein, aber ganz genau hinfühlen, was macht das vielleicht mit mir.
Hast du da vielleicht Red Flags, wo du sagst, Finger weg, wenn sich was früh zeigt?
Ich würde sagen, eine riesengroße Red Flag, gerade wenn ich an die Zeit denke, in der ich mehr Männer gedatet habe, war dieses immer über sich selbst sprechen und dieses jedes Thema, das man von sich aus anspricht, wird sofort als Anlass genommen, damit die Person dann wieder über sich sprechen kann. Und es wird eigentlich gar nicht aktiv zugehört, sondern jedes Thema ist nur eine Steilvorlage für den nächsten Monolog von dem Menschen. Das ist ein riesengroßer Red Flag.
Traum. Ja. Ja. Aber man lässt es dann oft zu, wenn man so irgendwie,
Ja. Oh Gott. Klassische Red Flag ist auch, finde ich, wie über Ex-PartnerInnen gesprochen wird. Ex-PartnerInnen. Eigentlich muss es nicht gegendert werden. Da habe ich auch schon so einiges erlebt oder auch einiges aus meiner Community gehört. Und ich finde, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn darüber gesprochen wird, wie crazy die Ex, der Ex-Girlfriend war, weil ich denke mir, you made her like this. Also es ist so, irgendwas hast du gemacht, dass, dass sie so reagiert hat. Und Frauen sind nicht einfach crazy. Da können viele Dinge passiert sein. Und ich meine, man kann es nie wissen. Es gibt sicher Einzelfälle, in denen auch Frauen in heterosexuellen Beziehungen toxische Muster haben, auf jeden Fall. Aber ich glaube, so dieses pauschale, ja, my crazy ex-girlfriend ist einfach immer eine riesengroße Red Flag.
Stimmt auf jeden Fall. Ich habe begonnen, relativ früh beim Daten, also in meiner zweiten Dating-Phase, gewisse Sachen allerdings zu erklären, weil ich gemerkt habe, dass ich dann teilweise aufgrund von vergangenen Beziehungen oder Dating-Erfahrungen ausgeprägtere Reaktionen auf gewisse Dinge hatte und habe dann aber versucht, das zu erklären. Aber nicht im Sinne von, mein Ex war so und so, sondern sorry, dass ich gerade so eine starke Reaktion habe, aber das liegt daran, dass ich in meiner Vergangenheit da und da verletzt wurde oder mir mein Vertrauen irgendwie missbraucht wurde. Also das in der Beziehung finde ich das schon total wichtig, weil da gerade in der Kennenlernphase solche Sachen vielleicht sensibel sein können. So, was ist jetzt, warum ist jetzt so eine Reaktion? Ich habe nur abgesagt oder whatever.
Ja, voll.
Dass man da vielleicht erklärt, hey, ich in meiner letzten Beziehung oder meinem letzten Date war das so und so und ich arbeite immer noch dran. Also ich finde, in dem Kontext geht es vielleicht schon, dass man es erwähnt, aber dann eben eher auf sich bezieht und nicht sagt, der, die war so crazy und deshalb bin ich jetzt so. Weil das zeigt ja, finde ich, auch so, man blamet halt die andere Person und sich selbst nimmt man total raus und ich kann ja eigentlich nichts dafür.
Das ist eben die andere Person ist schuld und deswegen ist hat unsere Beziehung geändert. Es ist sehr oft fallen Dinge vor, wo nicht nur eine Person irgendwie daran schuld ist.
Meistens.
Meistens sind es Dynamiken.
Voll. Das ist auf jeden Fall ein guter Einwurf. Ich glaube, es ist dieses typisch patriarchal geprägte, wie Männer über Frauen sprechen oder über Ex-Partnerinnen sprechen, das spürt man dann ja auch oder das kriegt man dann ja auch mit. Ist es so ein Fall oder ist es vielleicht ein viel differenzierterer Zugang zu dem Thema?
Voll. Wobei ich glaube, ich auch sagen muss, dass ganz oft das halt bei Frauen auch passiert ist, wo das internalisiert ist, dass sie das auch gerne hören, dass die Ex-Partnerin schlechter war und dass ich jetzt besser bin.
Das auf jeden Fall.
Also das haben wir ja leider auch ganz oft, dass es so Frau gegen Frau ist und dass der Mann in dieser Dynamik überhaupt keine Rolle spielt, sondern es geht nur darum, ihn als Preis zu gewinnen und ich werde jetzt besser als du sein und ja, die ist crazy und ich bin aber besser. Also
ja, auf jeden Fall.
Leider sind wir auch oft guilty.
Das beste Beispiel ist ja auch, wenn zum Beispiel eine Freundin betrogen wird, dass die andere Frau das größere Feindbild ist als der Mann, der betrogen hat. Und ich meine natürlich, ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, an dem ich sage, wenn ich irgendwie mitkriegen würde, dass ein Mann in einer Beziehung ist, würde ich den auf gar keinen Fall daten, weil ich die Loyalität der anderen Frau gegenüber, die ich auch nicht kenne, auf jeden Fall habe. Aber es ist trotzdem nicht meine Schuld. Es ist trotzdem mehr die Verantwortung von der Person, die in der Beziehung ist und den Betrug macht. Also das wird häufig auch einfach ganz anders bewertet.
Voll.
Und da merkt man, wie stark diese internalisierte Misogynie auch da ist.
Es ist so ein großes Fach, Leute. Wir reden jetzt schon fast eine Stunde, aber ihr seht, vielleicht haben wir jetzt einfach mal den Flaschenkopf geöffnet.
Den Flaschenkopf,
Der Sektkorken.
Wir haben mal auftrat und so
gemacht. Genau. Und vielleicht müssen wir das einfach weiter trinken an der Flasche.
Ja.
Und ein bisschen öfter darüber sprechen, weil es gibt sehr viel zu bereden.
Ja. Ich hätte nur eine Frage. Was ist so deine Vision, wie Sexualität in der Gesellschaft in Zukunft gelebt werden sollte? Oder was fandest du schön, wie es in Zukunft sein sollte? Oder an was arbeitest du vielleicht? Weil ich meine, durch das, was du eigentlich ja immer teilst, dein Content, tragst du ja dazu bei, dass das hoffentlich unsere Welt da offener wird. Aber was war dein Ziel? Oder was soll das Ziel sein?
Ich glaube, dass generell weniger Scham da ist. Natürlich soll jeder immer noch in seinem Rahmen die Dinge so ansprechen können, wie er oder sie das möchte. Und es soll sich niemand gezwungen fühlen, super offen über alles zu sprechen, wenn das auch einfach nicht so das Bedürfnis der Person ist. Mhm. Aber ich glaube, dass es bei allen Geschlechtern einfach Themen gibt, die so schambehaftet sind und dass das so einen Rattenschwanz an Konsequenzen mit sich zieht. Sei es bei Männern zum Beispiel auch, was Penisgröße angeht, dass es einfach immer noch so ein Riesenthema ist oder auch generell das Thema Körper bei Männern oder Performance bei Männern und dass darüber so wenig gesprochen wird und auf der anderen Seite die ganzen Themen, über die wir gerade gesprochen haben, bei Frauen oder weiblich sozialisierten Personen existieren. Und ich glaube, wenn da einfach ein offenerer Diskurs stattfindet und wenn Menschen merken, so, hey, ich bin gar nicht so alleine damit, wie ich immer dachte und ich kann drüber sprechen und es ist vollkommen okay, sowohl in meinem Kreis als auch in einem erweiterten Kreis, dann können wir auch einfach alle besser damit umgehen, mit uns selber umgehen, miteinander umgehen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Mic drop. Das ist eine schöne Vision.
Ja.
Denn den möchte ich gerne festhalten.
Ja, voll.
Jules, tausend Dank.
Danke euch.
Dass du uns ein bisschen eintauchen hast lassen in dieses Thema und auch deine Geschichte geteilt hast mit uns.
Danke für deine Offenheit.
Gibt es irgendwas, was du noch loswerden möchtest, was wir vielleicht nicht angesprochen haben? Möchtest du noch irgendetwas ergänzend sagen? Ich meine, Shoutout natürlich, neuer Podcast unbedingt anhören, alter Podcast auch immer noch relevant anhören.
Perspektive ausgezogen, wir werden es in der Infobox verlinken.
Jules Burger folgen.
Ja. Boah, ich glaube, man könnte jetzt noch tausend Sachen sagen, wie ihr gesagt habt, das Thema macht einfach so viel auf oder diese ganzen Themen machen so viel auf. Ich habe auch das Gefühl, wir haben so viel abgedeckt und gleichzeitig
nix.
So viele Themen aufgemacht, die ihr noch abdecken könnt zukünftig. Ja. Aber das ist ja gerade das Schöne und ich glaube, das ist ja auch für euch richtig gut, sich da einfach mal ranzutasten, wenn ihr bisher das Thema noch wenig abgedeckt habt in eurer Wahrnehmung. Ja. Und dann freuen wir uns alle auf weitere Folgen von euch.
Ja, ihr müsst uns unbedingt auch ein Feedback da lassen, wie das für euch war. Es war jetzt auch eine Feuertaufe für die Community hier zuhören. Lasst uns gerne wissen, wie euch die Thematik gefallen hat, ob wir mehr darüber sprechen wollen, ob es konkrete Fragen gibt, ob wir vielleicht auch andere Gästinnen einladen sollen zu dem Thema. Genau, aber dann würde ich sagen, wir wuppen die Folge jetzt. Vielen, vielen Dank. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bussi, Papa.
Ciao.